Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2.
Montagabend auf Bayern 2, eine Stunde über Gott und die Welt mit Theologik und Friederike Wede am Mikrofon. Und heute spukt es hier auf Bayern 2. Wir reden über Geister. Die sind einerseits verpönt, weil naturwissenschaftlich nicht bewiesen, und andererseits sind sie sehr verbreitet. Viele Menschen haben schon einmal Stimmen gehört, Schatten gesehen oder Unerklärliches erlebt, das sie als Zeichen deuten, als Botschaften. Türen, die sich wie von Geisterhand öffnen, unerklärliche Schritte in einem leeren Haus, ein plötzlicher kalter Lufthauch, Gegenstände bewegen sich, Bilder fallen von den Wänden. Tausendmal hat man das im Kino gesehen und trotzdem verursachen solche Szenen Gänsehaut. Vielleicht, weil insgeheim eben doch sehr viele Menschen an Geister glauben oder zumindest deren Existenz nicht ausschließen. Statistiken zufolge 1/4 der Befragten. Selten war das Geisterfieber in der westlichen Welt so verbreitet wie Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Wie es dazu kam, welches gesellschaftliche Klima das Interesse am Jenseits so befördert hat und wer sich damals anstecken ließ, Katharina Zeckau mit einem Blick in die Geistergeschichte.
März 1848, der kleine Ort Heightsville, hoch im Norden der USA. Hier lebt die Familie Fox, methodistische Farmer. Schon seit längerem sind im Haus immer wieder unerklärliche Schritte zu vernehmen. Am Abend des 31. März scheint aus dem Verdacht Gewissheit zu werden. Die 11 und 14 Jahre alten Töchter der Familie kommunizieren mit einem Geist. Der antwortet mit Klopfgeräuschen.
Quasi wie so ein Morsealphabet, dass dieses Klopfen einzelne Buchstaben bedeutet, die zu Worte und Sätzen geformt werden. Und die Deutung, dass dieses Klopfen von Verstorbenen kommt, die aber immer noch präsent sind und mit uns reden wollen.
So die Religionswissenschaftlerin Bernadette Bigalke. Das Ereignis in den USA gilt als Geburtsstunde des modernen Spiritismus. Schon bald versammelt sich das halbe Dorf zu Seancen bei Familie Fox. Und die angeblichen medialen Fähigkeiten der Schwestern verbreiten sich wie ein Lauffeuer, so Eberhard Bauer vom Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene.
Dieser Ausgangspunkt 1848 folgende und so weiter, der verbreitete dann, modern gesagt, sich wie eine psychische Epidemie von Amerika kommend in Europa. Und diese soziale oder parareligiöse, in Anführungszeichen, Bewegung wurde unglaublich populär.
Eine Bewegung, die sämtliche Schichten ergriff. Sie reichte vom Weißen Haus und dem Buckingham Palace bis in die ärmlichen Küchen von Arbeiterfamilien. So veranstaltete nicht nur die US-amerikanische First Lady Mary Lincoln Seancen, sondern jenseits des Atlantiks auch Queen Victoria. Erzählungen von angeblichen Jenseitskontakten verbreiteten sich mit den neuen Massenmedien, durch Zeitschriften, Zeitungen, später auch durch das neu erfundene Radio. Die Teilnahme an Geistersitzungen wurde zum beliebten Zeitvertreib, war eine Mode, für viele aber auch eine Antwort auf Sinnfragen. Denn das 19. Jahrhundert war eine Zeit des Umbruchs. Aufklärung, Säkularisierung, das kommunistische Manifest, Darwins Evolutionstheorie, der Aufstieg der Naturwissenschaften. Die Kirchen verloren an Einfluss. Der Spiritismus war die Gegenbewegung zum Ungeist des Materialismus. Die meisten, die sich davon anstecken ließen, waren selbst als Christen sozialisiert worden. Das spiritistische Jenseitskonzept bot ihnen eine attraktive Konkurrenz, wie Religionswissenschaftlerin Bernadette Bigalke erklärt.
Es gibt keine Hölle. Es gibt eine Höherentwicklung, eine Vervollkommnung für alle. Diese Aussicht war unglaublich attraktiv, gerade auch vor dem Hintergrund einer hohen Kindersterblichkeit.
So war auch für die First Lady Mary Lincoln der Tod ihres 11-jährigen Sohnes William Ausgangspunkt für ihr spiritistisches Interesse. In den USA kam außerdem der Bürgerkrieg mit seinen Hunderttausenden Toten hinzu. In Europa später der Erste Weltkrieg. Spiritismus wurde zu einer Massenbewegung. Auf über 8 Millionen schätzte man die Zahl der Anhänger in Nordamerika und Europa zum Ende des 19. Jahrhunderts. Die Menschen liefen in Scharen zu sogenannten Medien, die sich ihre Dienste oft teuer bezahlen ließen, teils gar zu Berühmtheiten wurden. Die Kommunikationswege in die Geisterwelt waren vielfältig. Sie fanden per Klopfgeräuschen, Trance-Reden, automatischem Schreiben, Tischerücken oder gar sogenannten Levitationen, also dem freien Schweben verschiedener Gegenstände statt. In Europa ließen sich unzählige Künstler und Intellektuelle vom Geisterglauben faszinieren, was sich vor allem rund um die Jahrhundertwende in literarischen wie bildenden Künsten niederschlug. In surrealistischen Gemälden, dem Werk des französischen Dichters Victor Hugo oder im automatischen Schreiben in Rainer Maria Rilkes Duineser Elegien. Eberhard Bauer vom Institut für Grenzgebiete der Psychologie, das unter anderem Menschen mit sogenannten außergewöhnlichen Erfahrungen berät, erklärt.
Es geht darum, dass offenbar es kreative Potenzen gibt in uns allen, die durch bestimmte Techniken freigelegt werden können. Und Hintergrund der damaligen literarischen Avantgarde, so um 1900 plus minus, war ja, wer spricht aus mir? Gibt es gewissermaßen unbewusste dynamische Potenzen, die sich zum Erstaunen eben des Ich-Bewusstseins sozusagen wie von alleine durchsetzen.
In München, zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Hochburg der Esoterik, wurde der Geisterbaron Albert von Schrenck-Notzing zu einer zentralen Figur. An den von ihm veranstalteten Seancen nahmen Ärzte, Gelehrte und Künstler teil. Der Maler Gabriel von Max, der österreichische Autor Gustav Meyrink, aber auch Thomas Mann. Über eine stundenlange Seance mit dem Star-Medium Willi, bei dem sich schließlich ein Taschentuch schwebend vom Boden erhoben habe, berichtete er.
Ich hatte Größeres gesehen auf Erden, Schöneres, Würdigeres. Aber dass etwas Unmögliches, trotz seiner eigenen Unmöglichkeit, geschah, das hatte ich noch nicht gesehen. Und darum wiederholte ich nur erschüttert, sehr gut, sehr gut, obgleich mir nebenbei auch etwas übel war.
Im Gegensatz zu Thomas Mann, der spöttisch auf diese Erfahrungen zurückblickte, war der britische Sherlock-Holmes-Erfinder Arthur Conan Doyle passionierter Spiritist. Kurz vor seinem Tod im Jahr 1930 berichtete er von seinen Überzeugungen.
1887 begegneten mir ein paar kuriose psychische Experimente und ich war besonders von der Tatsache der Telepathie beeindruckt, die ich anhand von Experimenten mit einem Freund für mich unter Beweis stellte. Dann kam die Frage auf, wenn zwei an ihre jeweiligen Körper gebundenen Geister kommunizieren können, ist es dann möglich, dass ein Geist ohne Körper kommuniziert, mit einem Geist, der seinem Körper noch verbunden ist? Mehr als 20 Jahre untersuchte ich den Beweis und kam schließlich vor allem anderen zu dem Schluss, dass eine solche Kommunikation möglich war.
Für seine Untersuchungen nutzte Conan Doyle naturwissenschaftliche Methoden, vollkommen üblich in der spiritistischen Praxis. Religionswissenschaftlerin Bernadette Bigalke.
Das, was wir unter naturwissenschaftlichen Regeln oder gutes wissenschaftliches Arbeiten verstehen, dass man Experimente macht, dass alles objektiv sein muss, dass Messinstrumente und Technik dabei hilft, diese Objektivität herzustellen, dass Wissenschaftler anwesend sind und solche Kommunikation überprüft, dass das alles im Bündel bejaht wurde vom Spiritismus. Bis hin zu dieser Idee, dieses Jenseitsreich, das kann man naturwissenschaftlich überprüfen, ob das existiert oder nicht.
Moderne Errungenschaften beflügelten die Neugierde.
Und dann kamen technische Erfindungen wie Fernkommunikation, der Telegraph, der Fotoapparat, später die Röntgenstrahlen. Alles Dinge, die tendenziell unsichtbar sind, die aber ein Bild produzieren oder die Kommunikation auf unsichtbare Weise übertragen. Und das sind dann Modelle, die die Spiritisten benutzen, um sich diese jenseitige Kommunikation zu erklären.
Und diese Offenheit existierte in beide Richtungen. Auch die Wissenschaft interessierte sich für die neuen Phänomene, wie der Freiburger Psychologe Eberhard Bauer erklärt.
In der Retrospektive zeigt sich, dass die aufblühenden Naturwissenschaften, vor allem prominente Vertreter wie Faraday und andere, dieses Thema durchaus ernst nahmen und herausfanden, wie weit hängen diese Phänomene des Tischklopfens, der Tischlevitationen möglicherweise zusammen mit bestimmten physiologischen, biologischen Bedingungen.
Der gerade erst im Entstehen begriffenen Wissenschaft der Psychologie gaben die spiritistischen Experimente gar zentrale Impulse.
Das Stichwort ist die Entdeckung des Unbewussten. Und da hat eben der Spiritismus und später auch der sogenannte Okkultismus eine wichtige Wegbereiterrolle gespielt. Also die Frage, inwieweit diese Medien, die im spiritistischen Rahmen operieren, mehr oder weniger dissoziative Menschen sind, die eben aufgrund von ganz bestimmten Veranlagungen oder Umweltfaktoren solche Geisterphänomene aus ihrem eigenen Unbewussten produzieren, von Täuschung und Betrug, der ja schon früh in diesem Rahmen des Okkultismus und Spiritismus eine große Rolle spielt, mal ganz abgesehen.
Ja, Täuschung und Betrug gehörten von Anfang an dazu. So gab Margaret Fox, eine der Schwestern aus Hightsville, New York, 1888 öffentlich zu, die geheimnisvollen Klopfzeichen selbst hervorgerufen zu haben. Und zwar mit ihren, offenbar gut trainierten, Zehengelenken. Der Spiritismus florierte trotz dieser und anderer Betrugsfälle weiter. Dennoch war eine Art Lücke entstanden. In die stieß nun die Theosophie, deren frühe Vertreter oft selbst einen spiritistischen Hintergrund hatten.
Die frühen Theosophen wollten sich eben nicht nur mit diesen Jenseitskontakten beschäftigen, sondern haben sich auch für okkulte Kräfte, wie man das nannte, interessiert und wie man die im Menschen hervorrufen kann und sich höher entwickeln kann, aber eben auch für alte Weisheitslehren, magische Praktiken.
Auftritt Helena Petrovna Blavatsky.
Die Theosophische Gesellschaft. Das bin ich.
Bernadette Bigalke.
Eine schräge Person, die schon aufgefallen ist durch ihre Kleidung, durch ihr Rauchen, durch ihren geheimnisvollen Blick. Und natürlich die Texte, die sie geschrieben hat, die Bücher, die die Leute fasziniert haben.
Die aus der heutigen Ukraine stammende Blavatsky hatte spirituelle Erfahrungen in fernen, vor allem asiatischen Ländern gemacht und dort angebliches Geheimwissen von sogenannten Meistern erfahren. 1875 gründete sie in New York zusammen mit Henry Steele Olcott die Theosophische Gesellschaft. Deren Programm? Die eine Weisheitslehre aus allen Religionen herauszufiltern und bislang unentdeckte Kräfte in Natur und Mensch zu erforschen. Religionswissenschaftlerin Bernadette Bigalke.
Gleichzeitig hat man Selbstexperimente durchgeführt, mit meditativen Praktiken, frühe Yoga-Konzepte ausprobiert. Mit dieser Idee kann ich in mir andere, höhere Fähigkeiten entwickeln, dass ich die Aura anderer Personen lesen kann oder Astralreisen. Ich kann an einem Ort sein und ein Teil von mir kann an einen anderen Ort reisen zur selben Zeit.
Auch diese Bewegung stieß auf enormen Zulauf, gerade unter Künstlern und Intellektuellen. Wassily Kandinsky, Piet Mondrian und Hilma af Klint setzten sich in ihren Bildern, Hermann Hesse und James Joyce in ihren Texten mit Blavatskys Ideen auseinander. Für Rudolf Steiner wiederum wurden sie zum Ausgangspunkt seiner anthroposophischen Lehre. Der begnadete Vortragsreisende stieg in der Theosophischen Gesellschaft rasch auf, leitete deren deutsche Sektion. Interne Streitigkeiten über die inhaltliche Ausrichtung führten schließlich zur Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft im Jahr 1912. Auch hier wieder zentral: okkultes Geheimwissen, Auserwählte, also Steiner selbst mit hellseherischen Fähigkeiten, der Kontakt zu einer höheren geistigen Welt. Sprung in die Gegenwart. Der Zulauf zu Steiners Lehre, vor allem zu seiner Pädagogik, ist im deutschsprachigen Raum ungebrochen. Die Theosophie hingegen erholte sich nicht mehr von der anthroposophischen Abwanderung und ihrem Verbot durch die Nationalsozialisten, fristet heute ein Nischendasein, etwa als Gruppe Blavatsky Berlin oder auch andere lokale Zirkel. Der Spiritismus dagegen sei digital wie analog sehr lebendig, erzählt Eberhard Bauer vom Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie.
Es gibt natürlich die Ghost Hunter-Bewegungen, die eben übers Wochenende sich einen Schnupfen holen, nicht wahr, weil sie irgendwie in Ruinen herumwerkeln, nicht wahr, mit irgendwelchen Geräten, die sie aufnehmen und so weiter.
Wieso die Menschheit einfach nicht lassen kann von dem Versuch, Kontakt ins Jenseits herzustellen?
Die Geisterhypothese, die sich in irgendeiner Weise bemerkbar macht, gehört natürlich seit jeher zum Menschsein dazu. Warum? Weil wir alle sterbliche Wesen sind. Wir alle sind mit unserer Endlichkeit konfrontiert. Und dieser anthropologische Wunsch, der kleidet sich eben ein in tausende neue Modifikationen. Das kommt nie zum Ende. Da bedarf es keiner prophetischen Gaben, um das zu sagen.
If you're heading down to Camden Town, be sure to raise a toast to the patron saint of the waifs and strays, to Ginny Bingham's ghost. Once she was a fresh-faced lass from Kentish town she came. Her people, they were peddlers, Ginny Bingham was her name. With her husband, Gypsy George, at Camden coach house they did keep, till they hung him by his neck from Tyburn Tree for stealing sheep. It broke her heart to lose her love when she was just a child. So a man named Darby took the hand of Ginny meek and mild. He was a drinker, not a thinker, daily brought his wife to tears, till one Camden winter morning Darby simply disappeared. If you're heading down to Camden Town, be sure to raise a toast to the patron saint of the waifs and strays, Ginny Bingham's ghost.
Frank Turner besingt den Geist von Ginny Bingham, die im 17. Jahrhundert in London lebte und eine Hexe gewesen sein soll. Ginny Binghams Ghost. Um Geister dreht sich alles in dieser Stunde auf Bayern 2. Und darüber spreche ich mit Barbara Wilkins. Sie ist evangelische Pfarrerin im Ruhestand. Heute lebt sie im hohen Norden in Husum. Aber früher hat sie in München gelebt. Und hier hat sie über Jahre hinweg das sogenannte Café für die Seele geleitet. Ein regelmäßiges Treffen für Trauernde. Und sie hat ein solches Café für die Seele auch in Husum etabliert. Frau Wilkins, Geistergeschichten haben Sie von Trauernden immer wieder gehört, oder?
Das kann man so sagen, ja. Ich war ja lang im Hospizdienst und habe in Hof auch einen Hospizkurs geleitet und habe viele Geschichten gehört von Menschen, die so Erfahrungen gemacht haben, die so ein bisschen ja nicht so ins Klischee passen, in unser Naturwissenschaftliches, die Phänomene erlebt haben, die man so einfach nicht erklären kann.
Haben Sie denn selbst schon mal was erlebt, wo Sie sagen, das war eigentlich paranormal oder zumindest kann man es nicht erklären?
Ja, ich habe zwei Sachen, die ich da erzählen kann. Das eine ist der Tod meiner Großmutter. Da lebte ich in München, sie in Burghausen. Ich war allein in der Nacht zu Hause und auf einmal hat es an meiner Haustüre geklingelt. Und ich hatte so eine Sprechanlage und habe dann für den Hörer abgenommen. Dann waren so komische Geräusche, die ich nicht identifizieren konnte. Es war so ein bisschen unheimlich. Dann habe ich ein bisschen gewartet und dann war scheinbar alles ruhig. Und so gegen 6 Uhr habe ich das Gefühl gehabt, jetzt steht jemand im ersten Stock an meiner Wohnungstür. Ich hatte seitlich so Glas, wo man nicht ganz durchschauen kann, und habe das Gefühl gehabt, da stehen jetzt welche. Und habe dann die Polizei noch angerufen, die haben aber natürlich nichts gefunden. Und kurze Zeit später klingelt mein Telefon und meine Mutter ist dran und sagt, meine Großmutter ist etwa um 6 Uhr gestorben. Also genau zu der Zeit, wo ich das Gefühl gehabt habe, da ist jemand in meiner Nähe und will irgendwie zu mir oder mir irgendwas sagen. Das ist die eine Geschichte.
Kurz zwischengefragt, okay. War das für Sie gleich klar? Haben Sie das gleich zusammengebracht, dass Sie gesagt haben, das muss zusammenhängen?
Also ich habe den Eindruck dann gehabt, weil man ja auch so viele Geschichten kennt während des Krieges, wo Frauen gespürt haben, wenn ihr Mann oder ihr Sohn gestorben ist. Die haben das genau gespürt zu der Zeit, wo das passiert ist. Und sie haben keine unmittelbare Kontakt zu dem gehabt. Es gab kein Telefon, nichts. Es war einfach ein Gespür, da ist jetzt was passiert. Das ist ja ein Phänomen, das man öfter gehört hat, auch gleich schon am Kriegsende, und gehört man sicher immer noch, dass Menschen spüren, dass da jemand anderer zu Tode kommt.
Sie haben von einem weiteren Erlebnis erzählt vorhin?
Ich hatte einen sehr, sehr guten Freund, der gestorben ist. Und ich konnte nicht zu seiner Beerdigung. Ich war gerade in einer Klinik und wusste den Termin von der Beerdigung und habe mich dann in so ein ganz, das war im Wald, so ein kleiner See, so bewachsen und rund, es war ein schöner Nachmittag und ich saß da und habe an diesen Freund gedacht und dann kam auf einmal ein kleines Rotkehlchen, das immer um mich rum gehüpft ist und wie wenn mir das, dieser kleine Vogel was sagen wollte. Und das hat mich irgendwie getröstet. Und eine Freundin von mir, die ich sehr, sehr schätze, die sagt, ja, das sind die Seelenvögel, die begleiten einen, wenn irgendwas Schlimmes passiert oder wenn man traurig ist oder so. Also da ist auch so eine Verbindung da, die man natürlich naturwissenschaftlich nicht erklären kann, ganz klar.
Die Psychologie spricht ja von Synchronizitätserlebnissen, also Dinge, die nicht wirklich in einem kausalen Zusammenhang stehen, wenn sie auch synchron sind, also zusammenfallen. Wie erklären Sie sich diese Erlebnisse?
Ich glaube einfach, dass es Phänomene zwischen Himmel und Erde gibt, die nach wie vor nicht naturwissenschaftlich erklärbar sind. Ich bin jetzt Pastorin und keine Naturwissenschaftlerin, aber ich weiß, dass Naturwissenschaftler mit Dingen umgehen, die auch sie nicht mehr erklären können. Und deswegen glaube ich einfach, dass es nach wie vor auch in ganz anderen Bereichen diese Phänomene gibt.
Und wenn es auch nicht erklärbar ist, es ist erfahrbar und sehr, sehr viele Menschen erfahren solche Geistererfahrungen, wenn man die so nennen will. Also Erlebnisse, die sich nicht erklären lassen. Die passen nicht ins aufgeklärte Weltbild. Die Naturwissenschaft sagt ja, das ist Humbug. Die Theologie sagt im Prinzip auch, das ist Zauberkram. Denn die versucht ja immer, diesen Leib-Seele-Dualismus zu überwinden. Aber wie sehen Sie das als Theologin? Gibt es unerklärliche Sachen? Gibt es Geister in der Bibel beispielsweise?
Naja, vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen mit den Engeln. Also Engel kommen in der Bibel an ganz vielen Stellen vor. Und das sind ja auch Phänomene, die man nicht in dem Sinn erklären kann. Man könnte sie auch Geistwesen oder Geister nennen. Also wenn in der Weihnachtsgeschichte, wir sind ja noch nicht so weit von Weihnachten weg, wenn ein Engel dem Josef im Traum erscheint, dass er sich aufmachen muss mit seiner Maria und dem Jesuskind, weil der Herodes die kleinen Knaben ermorden lässt und er muss praktisch dieses Kind und die Frau retten, das erlebt er im Traum. Und das wird halt in der Bibel Engel genannt, aber es ist was Unerklärliches.
Ja, und also, Jesus ist ja den Emmaus-Jüngern auch nach seinem Tod erschienen.
Genau, also das ist dann noch einmal ein anderes Phänomen, denke ich, dass da auf einmal Jesus erscheint denen ja nicht real. Also sie erkennen ihn ja erst nicht. Erst wie er bei ihnen sitzt und das Brot bricht, da wird er scheinbar zu dem abwesenden Jesus. Aber erst ist es auch irgendwie ein Phänomen. Wie kann denn Jesus neben denen hergehen und sie erkennen ihn nicht?
Also Sie sagen, das sind Texte, da könnten auch solche Erfahrungen eine Rolle gespielt haben.
Ja, ich glaube, dass so das ein uraltes Wissen einfach ist, dass zum Beispiel nach dem Tod erst einmal die Menschen, die Hinterbliebenen, das Gefühl haben, der Verstorbene ist ganz in ihrer Nähe. Sie sehen ihn auf einmal auf der Straße, sie erleben ihn in der Wohnungstür. Manche erzählen sogar, dass er ihnen die Hand auflegt, aber er ist nicht präsent, leibhaftig. Er ist in einer anderen Form ganz nah bei ihnen.
Das spiegelt sich ja auch in gewisser Weise im Volksglauben. So in vielen Traditionen rund um das Sterben, die jetzt nicht irgendwie biblisch oder sakramental begründet sind. Also dass wir beispielsweise Spiegel abhängen.
Genau. Oder die Uhr anhalten oder was weiß ich. Oder eben das Fenster aufmachen, damit die Seele in den Himmel fliegen kann. Also es ist halt so eine Volksfrömmigkeit, aber die hat ganz bestimmt so ein uraltes Wissen im Hintergrund, was wir einfach nicht erklären können.
Offen bleiben, sagt Pfarrerin Barbara Wilkens, Pfarrerin im Ruhestand und Trauerbegleiterin. Vielen Dank, Frau Wilkens, für das Gespräch.
Kein Problem.
Thank you. ganz normal für dich. Und du scheinst Zauberei. Nimm mich mit, bitte bei mir.
Keine bösen Geister, sondern Pam Pam Ida, Heimatsound aus Oberbayern. Bayern 2 präsentiert auch 2024 wieder die Konzerte von Pam Pam Ida in Bayern. Mehr Infos dazu unter bayern2.de. Die einen werden heimgesucht von Geistern, böse oder gut. Andere machen sich selbst aktiv auf die Suche. Aus Neugier, vielleicht auch aus Hoffnung, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Eine bunte und vielfältige Subkultur von Geistergläubigen und Geistersuchenden hat sich im Netz etabliert, vor allem in sozialen Netzwerken. Christina Dümer hat sich auf Geisterjagd gemacht.
Ayane Gerold ist Geisterjägerin und lebt in Berlin. Unter ihrem Account Minky erzählt sie im sozialen Netzwerk Instagram von ihren Erfahrungen und ihrer Arbeit als Geisterjägerin. Oft schalten sich Leute bei ihren Live-Videos zu und erzählen ihr.
Ich bin Minky, bekannt als spirituelles Medium, bin als Geisterjägerin schon fast 20 Jahre bundesweit in Medien bekannt und ja, erforsche das Paranormale mit Erfolg.
Schon als Kind, so erzählt mir Ayane Gerold am Telefon weiter, habe sie eine Verbindung mit Geistern gespürt. Ganz natürlich sei das für sie gewesen.
Und ausschlaggebend war es dann tatsächlich der Tod meiner Oma. Da war ich auch sehr jung. Wir standen schon an der Tür und hatten meine Sporttasche und alles. Und auf einmal knallte es massiv laut. Das war eine Wohnung mit einem ganz langen Flur und ganz hinten war das Badezimmer. Das war so ein Geschepper, dass man gedacht hat, irgendwie die Glasschränke sind runtergefallen. Und meine Mutter hat dann auch, weil wir halt für uns in der Familie das normal ist, dass wir wissen, dass es ein bisschen mehr gibt als das Hier und Jetzt, auf die Uhrzeit geguckt. Und dann war das wirklich die Uhrzeit, die halt auch im Krankenhaus im Report von meiner Oma drin stand, also ihre Todesminute.
Später, als sie in Berlin umzog, habe sie weitere Erfahrungen mit Geistern gemacht.
Und dass ich mich dann damals ausbilden ließ, das war dann ein bisschen später. Das war dann, als ich selbst Poltergeist-Attacken einen russischen Soldaten in meiner Wohnung hatte. Aber so, dass es auch die Nachbarn gehört haben. Und das war dann so der, ja, Werdegang.
Auch tagsüber tobte der Spuk in ihrer Wohnung. So hat Ayane es erlebt. Die Musikerin wurde, wie sie es bezeichnet, selbst zum Medium und konnte den Geist ins Licht führen. So beschreibt sie es. Heute zieht Ayane Gerold zum Beispiel auch mit TV-Teams zu verlassenen Orten, den sogenannten Lost Places, wie Friedhöfen, verfallenen Krankenhäusern oder Kinderheimen und will anhand von verschiedenen Methoden, wie zum Beispiel der Spracherkennung, zeigen, dass dort noch Geister spürbar sind. Auch Menschen, die selber das Gefühl haben, mit Geistern zu leben, rufen bei ihr an. Clarissa Herzog ist Gründerin von Gruseltouren. Menschen können mit ihr und ihren Mitarbeitern in Leipzig, Berlin oder Görlitz am Abend auf geführte Gruseltour gehen und etwas über die Geschichte von historischen Orten oder Plätzen erfahren. Schwerpunkt: Geistergeschichten. Vor knapp 2 Jahren recherchierte sie eine neue Location außerhalb der Leipziger Innenstadt. Am Rabensteinplatz, der außerhalb der Stadtmauer lag, befand sich vor Jahrhunderten ein Richtplatz. Dort wurden Menschen gehängt und geköpft. Dort recherchierte Clarisse Herzog weiter.
Umso näher ich dem Rabenstein, dem ehemaligen Henkersplatz, gekommen bin, hatte ich so Beklemmungen, da hatte ich so Angstgefühle. Ich habe gefühlt so ein bisschen gezittert und auch ein bisschen geschwitzt. Ich habe einfach gewusst, das ist ein ganz besonderer Ort und der ist mit viel Trauer und Angst verbunden. Und das habe ich tatsächlich einfach so übernommen. Und dann habe ich gedacht, ich muss ja das alles aus der Perspektive von einem Gast sehen und habe mich auch auf so eine Bank gesetzt. Ich hatte so eine Thermoskanne dabei, habe versucht, so ein bisschen Tee zu trinken, der war zu heiß, habe so rechts nehme ich diese heiße Thermoskannentasse gestellt und habe so ein bisschen den Platz auf mich wirken lassen. Und das Gefühl der Beklemmung kam halt immer mehr und mehr auf. Dann wollte ich dann endlich mal meinen Tee trinken, der dann in der Zeit hoffentlich abgekühlt war. Und da hat es dann so angefangen, meine damalige Spukerfahrung. Ich habe halt diese Tasse greifen wollen und diese Tasse hat sich so minimal bewegt. Das war super surreal. Und in diesem Moment habe ich so einen Schrecken bekommen. Und dann kam on top noch ein Gefühl dazu, als hätte mich von hinten an meiner linken Schulter berührt. Also wie so ein kräftiger Händedruck war das ungefähr. Man hat gesehen, da war niemand.
Tagelang war Clarisse Herzog von Angst verfolgt, bis sie von einer Psychologin mehr über die menschliche Psyche und handfeste Erklärungen für diesen Abend bekam. Sebastian Bartoschek ist Psychologe und als Co-Autor hat er ein Buch über Geisterjäger geschrieben. Vieles lasse sich ganz einfach psychologisch erklären. so Sebastian Bartoszek. Auch er habe in seinem Leben Erfahrungen gemacht, die er nicht sofort verstehen konnte.
Also mir sind sicherlich Dinge begegnet, die ich in dem Moment gar nicht einordnen konnte, weil das sehr wirkmächtig ist und wo ich im Nachgang mich schon gefragt habe, okay, was war das? Mir ist aber immer wichtig zu sagen, nur weil ich keine rationale Erklärung in dem Moment finde, heißt es nicht, dass es was Paranormales war. Also ich sehe das so, ich glaube, man muss da einmal unterscheiden. Das eine ist die Frage, gibt es Geister? Das ist, wenn man das in eine religiöse Aussage zieht, etwas, das der wissenschaftlichen Überprüfung nicht unbedingt zugänglich ist. Aber wenn wir sagen, es gibt Geister und sie wirken und sie sind für uns erlebbar, dann wird es wissenschaftlich und damit auch wissenschaftlich überprüfbar. Und da muss man sagen, dass sowohl aufgrund psychologischer Mechanismen, aber auch aufgrund von anderen Mechanismen, die landesüblichen Geistersichtungen fast ausschließlich damit erklärt werden können. Wir können im Prinzip zweierlei total toll. Wir können miteinander reden. Das hat uns sehr weit gebracht. Und wir können Muster finden wie kaum eine andere Spezies. Und wir suchen Muster in Zufälligkeit. So sind wir Menschen von Natur aus angelegt. Und dementsprechend finden wir gerade in diffusen Formationen, also ne, gar schaurig ist es, übers Moor zu gehen, finden wir Sachen, die dort aber eigentlich gar nicht sind. So funktioniert eben unsere Musterfindung im Hirn.
Unser Gehirn, so der Psychologe, sei zum Beispiel darauf spezialisiert, Gesichter zu erkennen. Zwei Astlöcher sehen wir schnell als Augen, der Ast darunter als Mund. In Wolkenbildern sehen wir blitzschnell lachende oder traurige Gesichter.
Es gibt diesen Effekt, dass wir menschliche Strukturen und vor allem Gesichter sehr gut erkennen, auch in diffusen Materialien. Auch da wieder wir als Spezies, als soziale Spezies. Ne? Der Mensch alleine funktioniert nicht, er funktioniert nur in Gruppen. Evolutionär, da kann man sich vorstellen, Gesichtererkennung ist eine sehr, sehr wichtige Sache.
Fehlende Informationen werden von unserem Gehirn automatisch ergänzt. So können Spukphänomene auch mal ganz einfach erklärt und aufgelöst werden.
Ich habe ein total triviales Beispiel, fällt mir ein, ist gestern passiert. Ich wohne hier in einer Wohnung, wir haben draußen einen Balkon. Ich bin davon überzeugt gewesen, meine Frau ist auf dem Balkon, weil die rausgegangen ist. Wir haben da so einen Hängesessel und ich sehe, wie der Hängesessel wippt und bin sicher, ah, okay, da wippt also meine Frau und habe auch das Gefühl, dass ich sie da so aus dem Augenwinkel sehe. In dem Moment spricht meine Frau mich von hinten an in der Küche und ich schrecke zusammen. Ich war so überzeugt davon, dass sie nur dort sein könnte. Die Balkontür war offen, der Hängesessel wippte, also hat mein Hirn ergänzt, da ist da eine Frau. Und das ist, sowas passiert uns jeden Tag ganz oft und meist funktioniert es ja auch richtig so, also so, dass es kein Fehler ist. Aber wenn es dann halt in diesen Bereich von Geistern geht, wo man vielleicht dann auch noch eine andere Stimmung dabei hat, dann nehmen wir solche Musterfindungen noch mal viel wichtiger und uns auch viel wichtiger in dem Moment. Ne? Wir müssen Menschen ernst nehmen, die solche Erfahrungen für sich machen. Es haben Menschen etwas erlebt, es hat sie erschüttert, sie wollen eine Erklärung. Es bringt keinem was, wenn wir den Menschen dieses Gefühl absprechen. So. Und dann ist aber die Frage, was bieten wir den Menschen an? Und ich finde es wichtig, obwohl man sie ernst nimmt, ihnen trotzdem aufzuzeigen, was es noch sein könnte, außer eben einem vermeintlichen Geist, der etwas heimsucht. Und wir haben in der Wissenschaft ja hinreichende Erklärungsmodelle für all diese Phänomene. Und meine Erfahrung ist wirklich die meisten sind froh, wenn sie auch eine naturwissenschaftliche Deutung angeboten bekommen. Ich war mal in einer Familie, da hatten die Kinder wie so zwei Bissmale oben am Hals, immer wieder morgens. Und die fühlten sich platt und schlapp. Und tatsächlich kam dann irgendwann die Aussage auf, hier muss ein Vampir sein. Hört sich natürlich erstmal blödsinnig an, ne? Vampire wirklich, aber die Leute hatten nun mal diese Male am Hals. Und irgendwann stellte sich dann raus, das waren Bettwanzen. Und da fiel dieser Familie dermaßen ein Stein vom Herzen.
Doch trotz aller natürlichen Erklärungen, die sich für manche Erlebnisse finden lassen, Geisterjägerin Minky ist fest davon überzeugt, dass es Geister oder gewisse Energien zum Beispiel in Räumen gibt. Minky räuchert dann zum Beispiel die Wohnung aus, betreibt Energiearbeit, so nennt sie es, versucht positive Gefühle und Gedanken dagegen zu setzen. Der Besuch von verlassenen Orten, die gruselig sind, boomt. Mit diversen Geräten, deren technischer Sinn sich nicht immer naturwissenschaftlich erschließt, gehen Menschen auf die Suche nach Geistern. In unzähligen Podcasts wird davon berichtet. Einen handfesten Beweis für die Existenz von Geistern liefern solche Erfahrungsberichte nicht. Psychologen warnen zudem, auf Geistersuche gehen, Gläser rücken, all das ist mit Vorsicht zu sehen, denn es kann extreme Ängste auslösen. Influencerin Minky warnt in ihren Videos davor, schwarze Magie zu betreiben, Unruhe in der Geisterwelt zu verbreiten. So drückt sie die Problematik aus. Man versetzt sich damit leicht selbst in Angst.
Ja, wovor ich halt immer abrate, das ist halt auch durch die sozialen Medien, dass sehr viele Rituale den Menschen gegeben werden. Und manchmal haben die gar keine Ahnung, was das halt auch mit der Psyche machen kann oder was dann halt auch schon wirklich schwarze Magie ist. Und da kann ich halt wirklich von abraten, so Experimente zu machen, einfach ohne zu wissen, wie man das macht, so ein Tor zu öffnen, Geister zu rufen, ne? Und das ist halt dadurch, dass ich in Lost Places bin und viele sind auch geschlossen, weil da halt viele Leute hingehen, die da total respektlos umgehen, ja, und auch da komische Rituale machen. Davor kann ich nur abraten, denn man muss einfach wissen, die geistige Welt schaut zu. Ich rate halt ab, da irgendwie Gläser rücken oder sonst was zu machen, ne? Und wenn man halt in so einem Lost Place ist und man hat schon das Gefühl, man ist irgendwie nicht welcome, dann geht man auch. Weil ich finde, gerade Sachen, die man sich nicht erklären kann, sollte man schon mit größtem Respekt bedienen. Weil ganz oft ist es halt dann doch die Angst, jetzt habe ich hier so ein Ritual gemacht, das kann halt mit der Psyche unheimlich viel machen. Und da rate ich halt von ab, ne? Weil man weiß immer nie, was für ein Echo. Ist es jetzt wirklich die geistige Welt? Bilde ich mir jetzt ein, das ist ein Geist? Ja? Oder eben die Psyche, ne? Wenn man auf einmal so hypersensibilisiert ist. Also es gibt halt so Fälle, wo Leute Gläserrücken spielen und dachten, das ist mein bester Freund. Und nach der 12. Sitzung hat dann das Brett geschrieben, in 3 Tagen bist du tot. Und ich möchte nicht in so einer Situation sein, dass man dann solche Ängste hat, ne? Wer weiß, woher die kommen. Und da muss man wirklich vorsichtig sein.
Dass Gläserrücken nichts mit Spuk und Geistern zu tun hat, das ist für Sebastian Bartoschek klar. Für die Bewegung der Gläser gäbe es wissenschaftliche Erklärungen, betont er. Aber das eigentliche Problem sei ein anderes.
Ich habe das alles mal selbst gemacht. So. Sowohl als Jugendlicher als auch später dann fürs Buch. Gläserrücken ist sehr wirkmächtig, weil auch da es so ist, niemand hat das Gefühl, sich bewusst zu bewegen, aber jeder bewegt sich ein bisschen und dadurch werden diese Buchstaben klassischerweise auf so einem sogenannten Ouija-Board, also wo die Buchstaben da so stehen. Das Hauptproblem, das ich mit Gläserrücken habe, ist, dass es eben sehr beeindruckend sein kann, psychisch und gerade, das machen ja viele so in der Pubertät auch, psychisch sehr verstören kann, wenn auf einmal sich da scheinbar ein Geist manifestiert und die übelsten Sachen irgendwie erzählt und wann wer sterben wird und so. Das ist für Erwachsene vielleicht eine lustige Erfahrung auf einer Party, aber auch da nimmt das einen schon mehr mit, als man glaubt. Man sollte das also schon durchaus mal kritisch hinterfragen, ne?
Nick Cave,
Death is not the end vom großartig morbiden Album Murder Ballads. Dass der Tod nicht das Ende ist, darauf hoffen die Religionen dieser Welt. Davon berichten auch immer wieder Menschen, die dem Tod einmal sehr nahe gekommen sind. Ein dunkler Gang, am Ende ein helles Licht, Begegnungen mit längst Verstorbenen, klassische Nahtoderfahrungen. Nun gibt es aber nicht nur solche Nahtoderlebnisse, es gibt auch Nachtoderlebnisse. Mein Kollege, Autor und Journalist Uwe Birnstein ist dem Phänomen auf den Grund gegangen. Daraus entsteht ein Feature, das Sie demnächst hier auf Bayern 2 hören. Uwe, was hast du entdeckt?
Es geht um sogenannte Nahtodkontakte, nicht zu verwechseln mit Nahtodkontakten, obwohl beides in denselben Bereich gehören. Nahtodkontakte sagt man immer dann, wenn Hinterbliebene irgendwie spüren, hören, riechen, dass der Verstorbene noch bei ihnen ist. Und diese Erlebnisse dann deuten, der will mir oder die will mir ein Signal senden aus der geistigen Welt, aus dem Jenseits, wie immer man das nennt.
Du hast für deine Recherche mit Menschen gesprochen, die in irgendeiner Form die Gegenwart von Menschen nach deren Tod gespürt haben. Wie?
Ich habe eine Frau kennengelernt nach einem Vortrag, den ich gehalten hatte. Die kam zu mir und erzählte, sie sei Witwe, sogar zweifache Witwe, und ihre beiden Ehemänner seien quasi noch bei ihr. Also sie lebt noch in dem Haus, in dem sie natürlich nacheinander mit den beiden Ehemännern gelebt hat. Und da spürt sie aber auf unterschiedliche Weise immer wieder die Gegenwart der beiden Verstorbenen. Diese Frau ist jenseits aller ESO-Verdächtigungen, Oberflächlichkeiten, sondern sie hat mir das ganz, ganz normal, ganz sachlich erzählt und was sie davon hält und dass sie das eben so deutet, die sind hier noch. Und seitdem, das ist jetzt etwa 2 Jahre her, seitdem gehe ich mit dem Thema schwanger, befrage mich auch, meinen Verstorbenen. Da kann ich jetzt sowas nicht berichten aus eigener Erfahrung. Aber ich bin dran geblieben und merke, immer wenn ich das Thema mit Leuten aus meinem Umfeld anspreche, man ist sofort im Gespräch, weil jeder kann irgendetwas dazu sagen. Also von der Beobachtungsebene ist es ein Thema, was ganz weit verbreitet wird, gedacht, gefühlt, betrauert wird. Aber man spricht eigentlich wenig drüber. Es braucht immer einen Türöffner, jemanden, der beginnt, davon zu erzählen. Dann ist man ganz schnell im Gespräch.
Trotzdem hängt man solche Erfahrungen nicht gerade an die große Glocke. Da ist zum einen unser naturwissenschaftliches Weltbild, das uns sagt, gibt's nicht. Da ist aber auch die christliche Theologie, die sagt, braucht's nicht. Leib und Seele sind eine Einheit. Und der Glaube an spuckende Seelen? Unsinn? Unchristlich?
Ja, was ist ein guter Christ? Gute Frage. Es gibt tatsächlich schon im Neuen Testament ganz unterschiedliche Vorstellungen über das, was nach dem Ende des irdischen Lebens geschieht. Werden wir alle irgendwie auferstehen am Tag des jüngsten Gerichtes? Trennt sich da die Seele vom Körper? Und was heißt das eigentlich? Wir werden unverweslich auferstehen, wie Paulus sagt. Also nichts Genaues weiß man nicht, aber das ist ja gerade das Spannende einerseits. Andererseits öffnet es natürlich die Türen für Menschen, die in dieses wissenschaftlich schwer erforschbare Vakuum stoßen und da auch wie Quacksalber auf einem Markt, der sich da geöffnet hat, von medialen Kontakten herumgehen. Also da muss man schon genau trennen. Man muss, finde ich, feststellen, viele, viele Menschen haben diese Erfahrungen, berichten da sachlich drüber, ohne jede Überhöhung. Und es gibt auch einige, die damit Geld machen und sagen, wir können Kontakte zu Verstorbenen herstellen. Wobei, selbst da bin ich sehr ins Staunen gekommen. Ich war gestern gerade zum Interview bei einer Frau, die sich Jenseitsmedium nennt. Die lebt in München und hat mir von ihrer Arbeit erzählt und davon, wie tröstlich das für viele Angehörige ist, noch einmal eine Bestätigung für irgendeine Sache, die da zwischen dem Verstorbenen und ihnen war, dass sie da irgendeine Beruhigung noch finden. Also das hat auch einen großen seelsorgerlichen Aspekt und selbst diese medialen Kontakte würde ich nicht so vom Tisch wischen, nach dem, was ich jetzt recherchiert habe.
Reden über das, was nach dem Tod kommt, das ist ja eigentlich eine genuin religiöse Angelegenheit. Müssten die großen Kirchen da vielleicht auch für Erfahrungen offener sein? Wäre das eine Chance?
Das wäre auf jeden Fall eine Chance. Dieses Medium, das ich besucht hatte, das lebt in einem Viertel. Da sind zwei katholische Kirchen in Sichtweite und eine evangelische dazu. Und die sind, würde ich mal unterstellen, so leer wie die meisten Kirchen an normalen Gottesdiensten und die Beichtstühle sowieso. Und die Praxis dieses Jenseitsmediums ist bis Juli ausgebucht. Finde den Fehler.
Der Theologe, Autor und Journalist Uwe Birnstein war das zu Nachtoderfahrungen, Erlebnissen mit Verstorbenen. Mehr dazu hören Sie von ihm hier auf Bayern 2 am Karfreitag und im Podcast Religion, die Dokumentation. Und das war sie, unsere Geisterstunde auf Bayern 2. Den Podcast finden Sie zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Friederike Wedel. Fürs letzte Wort gebe ich jetzt ab an Schauspielerin Adele Neuhauser. Auch sie ist für den ARD-Krimi schon einmal in die Rolle eines Mediums geschlüpft und hat Botschaften aus dem Jenseits übermittelt. Aber jetzt übermittelt sie uns höchst selbst ihre ganz persönliche Botschaft.
Was glaubst du?
Der Glaube ist ein sehr gefährliches Feld, meiner Meinung nach, der auch viele Menschen verwirrt und auf Irrwege bringt. Und unter dem Deckmantel Glaube wird vieles an Grausamkeit schon über viele, viele Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg verübt. Aber ich glaube an positive Energien. Ich glaube an das Gute. Menschen vergeben, verzeihen, verstehen, vertrauen und nicht Auge um Auge, nicht Zahn um Zahn.
Was liebst du?
Mit dem Wort Liebe braucht man nicht viel verbinden, weil das Wort an sich schon so viel in sich trägt, nämlich Liebe. Liebe zu anderen Menschen, Liebe zu sich selbst, was auch sehr wichtig ist, weil wenn man sich selbst nicht liebt, nicht schätzt, nicht achtet, kann man auch andere nicht achten. Also fangen wir mal an, bei uns selbst uns liebevoll zu betrachten und dann können wir all das, was wir an Liebe in uns tragen, auch anderen weitergeben.
Was hoffst du?
Hoffnung wird immer hergeholt, wenn es ganz schlimm ist. Und Hoffnung muss aber trotzdem hochgehalten werden. Insofern, so schlimm das alles jetzt auch ist und auch schon mal war und leider wieder ist, ist es an der Zeit, aufzustehen, laut zu sein, aber trotzdem respektvoll und mit Hoffnung in die Zukunft zu schauen.
Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
Manchmal liegt man halt da und hofft, dass man überhaupt schafft, einzuschlafen, bevor der nächste Tag losgeht. Aber trotzdem ist es eine schöne, schöne, aufgeregte Stimmung, sich einfach unter die Decke zu kuscheln und sich zu freuen, was am nächsten Tag alles so kommen kann.